ARD.
Es ist ein ziemlich bewölkter und kühler Tag, dafür, dass es August ist. Genauer gesagt ist es der 22. August 2023. Ich bin auf der Ostseeinsel Rügen, in einem kleinen Ort, auf der Suche nach einer Galerie. Sie ist der einzige Anhaltspunkt, den wir haben bei der Suche nach einem Verdächtigen im Fall des gestohlenen Luschen-Freud-Gemäldes. Im Jahr 1988 wurde es aus der Neuen Nationalgalerie in Berlin gestohlen, vor mehr als 35 Jahren. Und seitdem gab es eigentlich nur eine wirklich heiße Spur, einen Verdächtigen. Er gibt sich einen anderen Namen, den einer Romanfigur. Wir nennen ihn Heinrich Faust. Er lebt zurückgezogen, soll komplett in seiner Kunst aufgehen. Er soll auch kleptomanisch veranlagt sein, haben uns Menschen erzählt, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Von einem Zeugen wurde er 2002 schwer belastet. Dieser Zeuge hat der Polizei erzählt, dass er in der damaligen Berliner Wohnung von Heinrich Faust das gestohlene Bild gesehen habe. Es ist klein, 18 x 13 cm groß und auf einer Kupferplatte gemalt. Seit dieser Aussage bei der Polizei haben über all die Jahre unterschiedliche Menschen versucht, Faust zu entlocken, wo er das Bild versteckt hat. Zum Beispiel Andrea Rose, die englische Kuratorin des British Council, die für die Tate, der das Bild eigentlich gehört, das Gemälde damals nach Berlin gebracht hatte. Rocky, ein privater Kunstdetektiv, der mit Andrea Rose zusammengearbeitet hat. Und auch René Allange, der bei der Berliner Polizei die Abteilung Kunstdelikte leitet. Und jetzt will auch ich versuchen, den mysteriösen Künstler zu finden. Eine genaue Anschrift haben wir nicht. Nur den Hinweis, dass er mit den Betreibern dieser Galerie auf Rügen mal zusammengearbeitet haben soll.
Moin, Torben Steenbuck, mein Name vom Norddeutschen Rundfunk. Hallo. Ich bin, das mag ein bisschen merkwürdig klingen im ersten Moment, aber ich bin auf der Suche nach einem Künstler, der hier mal ausgestellt haben soll, der auch hier leben soll.
Ja, den Namen kenne ich. Auch die Person kenne ich.
Ja. Lebt dieser Mensch noch hier?
Ja, er lebt in gar nicht weit von hier. Es wird aber schwer sein, mit ihm in Kontakt zu treten.
Woran liegt das, wenn ich fragen darf?
Oh, das ist ein weites Feld. Wenn Sie das also aufnehmen, dann möchte ich das nicht.
Dann würde ich mal das Aufnahmegerät stoppen.
Ich stoppe die Aufnahme. Und der Galerist bestätigt mir, dass er Heinrich Faust kenne. Und ja, er habe mal mit ihm zusammengearbeitet, aber dann habe man sich aus Geldgründen zerstritten und nun auch keinen Kontakt mehr. Ob er mir sagen könne, wo Heinrich Faust jetzt lebt, frage ich ihn noch. Und tatsächlich soll er sich noch immer auf Rügen aufhalten. Er soll sogar nur ein paar Meter von der Galerie entfernt leben. Aber dann erzählt mir der Galerist noch etwas, das ein Gefühl in mir auslöst, das ich noch nie bei einer meiner Reportagen hatte. Angst.
Gut, okay, ich muss mich jetzt erstmal kurz ein bisschen sammeln. Also ich war gerade bei dem Galeristen hier, der mir zwar einen ungefähren Wink gegeben hat, wo der entsprechende Mensch leben soll, der aber ganz klar gesagt hat, die genaue Adresse wird er nicht sagen, weil er befürchtet, dass der betreffende Mensch ihm dann auflauern wird. Und er hat mir auch relativ eindeutig gesagt, dass wenn dieser Mensch die Tür überhaupt aufmachen wird, er nicht auf die Fragen eingehen wird, sondern eher handgreiflich werden wird.
Auf der einen Seite ärgere ich mich, dass ich nicht direkt mit meiner Kollegin Lenore zusammen hierher gefahren bin. Alleine ist so eine Situation schwerer einzuschätzen. Dann denke ich wieder an das Bild, nach dem wir suchen. Jetzt, wo ich einen Tipp habe, will ich dem natürlich auch sofort nachgehen. Schließlich entscheide ich mich und gehe zu dem Haus, das mir der Galerist ungefähr beschrieben hat. Ich setze vorsichtig einen Schritt vor den nächsten, atme nochmal tief durch und drücke auf die Klingel.
Hallo?
Ja, schönen guten Tag, Torben Steenbuck hier vom Norddeutschen Rundfunk. Hallo. Ich würde gerne mit Herrn sprechen. Alles klar. Mögen Sie rauskommen?
Ich komme hier hoch.
Alles klar, bis gleich.
Ich zögere noch kurz. Dann gehe ich rein. Das ist Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf. Ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur. Mein Name ist Torben Steenbuck.
Und ich bin Lenore Lütsch. In dieser Staffel von Kunstverbrechen gehen wir gemeinsam mit euch auf die Suche nach Lucian Freuds Porträt von Francis Bacon. Das Bild wurde 1988 aus der Neuen Nationalgalerie in Berlin gestohlen.
Das Gemälde gilt als bedeutender Kunstschatz des Vereinigten Königreichs und ist seit über 35 Jahren verschollen. Doch es gibt noch eine heiße Spur.
Ihr erfahrt, was hinter den Kulissen eines internationalen Kunstdiebstahls passiert. Wir tauchen mit euch tief in die Recherche ab, in exklusive Akten, die wir zu dem Fall bekommen haben. Wir spüren Zeugen auf und sprechen mit den Menschen, die der Verlust des Bildes bis heute schmerzt.
Das hier ist Folge 4, der Verdächtige.
Hallo liebe Kunstverbrechen-Community, zur vierten Folge unserer Suche nach dem gestohlenen Freud-Porträt.
Oder Bacon-Porträt?
Ja, bei mir hat es auch einen Moment gedauert, bis ich es nicht mehr verwechselt habe. Freud ist der Maler, Bacon in diesem Fall das Modell. 1952 hat der englische Maler Lucian Freud das Porträt seines Freundes Francis Bacon gemalt. Der ist ebenfalls ein berühmter britischer Maler, gebürtiger Ire, lebte in London, ein Ausnahmekünstler des 20. Jahrhunderts im Bereich der modernen Kunst und eben für viele Jahre ein sehr enger Freund des Malers Lucian Freud.
Und genau weil dieses Werk die Verbindung zwischen den beiden so gut darstellt, ist es auch so unglaublich wertvoll. In den Shownotes findet ihr natürlich auch nochmal einen Link zum Bild. Schaut euch das gerne mal an.
Und wenn ihr dann schon am Rumklicken seid, lasst uns gern, wenn ihr mögt, positive Bewertungen da, wenn euch der Podcast gefällt. So finden ihn dann nämlich noch mehr Menschen, die sich für Kunst und Crime interessieren.
Abonniert Kunstverbrechen, idealerweise in der ARD Audiothek, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt. Denn dann verpasst ihr auf jeden Fall keine neue Folge.
Und ihr habt es im Intro gehört, das ist wichtig, denn es wird in unserer Recherche immer spannender.
Definitiv. Und an der Stelle ist vielleicht der Hinweis auch nochmal wichtig, das hier ist Folge 4. Wenn ihr die Folgen davor noch nicht gehört habt, dann macht das auf jeden Fall, denn der Fall ist komplex. Wir haben da als Host und Reporter von Kunstverbrechen jetzt wirklich über 3 Jahre dran recherchiert, immer wieder nachgefasst und ja, jetzt sind wir froh, dass wir in der Veröffentlichung sind und in der Geschichte spitzt es sich ja jetzt langsam auch zu.
In dieser Folge soll es nochmal explizit um den Verdächtigen in dem Fall gehen, den wir aufspüren konnten.
Obwohl er ja sehr zurückgezogen lebt und um den sich ja so einige Geheimnisse ranken.
Und nachdem wir gehört haben, was da passiert ist, nachdem du die Treppen zur Wohnung des Verdächtigen hochgestapft bist, werden wir mithilfe der Akten die Frage klären, was gibt es für eine Verbindung zwischen dem Zeugen und dem Verdächtigen?
Denn auch da gibt es einige Puzzlestücke und Fragezeichen.
Hey ihr beiden, Alex hier aus der Regie.
Ja?
Ihr müsst vorher noch diesen riesen Cliffhanger der letzten Folge auflösen.
Ja, sure. Das sollten wir wirklich in dem Fall zuerst machen.
Supi.
Danke, Alex.
In der letzten Folge haben wir ja intensiv über den Überfall auf den Verdächtigen Heinrich Faust gesprochen. Ende November 2015 wird er nachts von 2 schwarz maskierten Männern in einer Kapelle auf Rügen überwältigt. In der hat er gelebt und gearbeitet.
Der Grund für diesen Überfall soll die Suche nach dem gestohlenen Freud-Bild gewesen sein. Die 2 maskierten Männer sollen Faust niedergeschlagen und gefesselt haben. Dann sollen sie explizit nach dem gestohlenen Porträt gefragt haben. Und nachdem Faust ihnen nichts sagen konnte oder wollte, sollen die Männer schließlich die Wohnung in der Kapelle nach dem Bild durchsucht haben.
Einen der beiden, den kennen wir schon. Udo Schrake soll bei diesem Überfall dabei gewesen sein. Eigentlich heißt er anders. Wir haben ihm diesen Namen gegeben. Dieser Udo Schrake ist der Zeuge, der schon 2002 bei der Polizei angegeben hat, dass Heinrich Faust der Dieb des Bildes sei.
Schrake hatte sich kurz nach dem Überfall an Andrea Rose gewandt. Andrea ist die ehemalige Kuratorin des British Council, die das Freud-Bild damals auf einer Wanderausstellung nach Berlin gebracht hatte. Nach dem Diebstahl hat sie über Jahre nach dem Bild gefahndet. Sie hatte auch dafür gesorgt, dass eine Belohnung für die Rückerlangung des Bildes ausgesetzt wird. Schrake hatte ihr dann 2015 für eine entsprechende Summe das Mobiltelefon und 2 Notizbücher von Heinrich Faust zum Verkauf angeboten. Als Beweismittel, dass der Dieb des Freud-Bildes ist.
Beweismittel allerdings in ziemlich dicken Anführungszeichen.
Denn gefunden haben sie das Bild bei dem Überfall auch nicht.
Schrake übergibt Andrea allerdings auch ein Protokoll. Und da steht dieser Satz drin, der wie eine Art Geständnis wirkt. Ihr werdet das Bild nie finden, dafür seid ihr nicht clever genug. Das soll Heinrich Faust beim Überfall gesagt haben.
Und dann bekommt Andrea Rose, und zwar nur eine Woche nach dem Überfall und der Übergabe dieser eher dürftigen Beweismittel, eine Meldung, die sie total elektrisiert.
The lawyer then sent me a letter saying, well, I found the picture.
Wir haben das Bild.
We have it.
Wie passt das zusammen? Haben Sie das Bild doch gefunden? Ich sitze bei Andrea Rose in ihrem Haus in London, auf einer gemütlichen beigen Couch in ihrem Büro im Dachgeschoss. Überall hängen Bilder an den Wänden. Viel von Lucian Freud, ein bisschen was von Frank Auerbach. Und zwischen all den Bildern, unübersehbar, das große Fahndungsposter mit dem fetten roten Wanted-Schriftzug. Darunter das Porträt mit Bacons Kopf. Andrea erzählt mir, wie sie die Nachricht bekommen hat, dass das Bild gefunden worden sei.
Denn natürlich ging bei Andrea damals am 6. Dezember 2015, als sie die Mail bekam, der Puls ordentlich hoch.
Na und wie?
Ich war total aufgeregt. Ich meine, es war ein Brief von einem Anwalt. Ich dachte, das ist großartig, sie haben das Bild. Das sagte ich auch der Tate. Aber...
Ja, auf das Aber habe ich auch gewartet. Deine nächste Frage, Tom, war natürlich, wo sind die Beweise?
Natürlich.
But the client did say that he has proof.
Aber der Klient sagte, er habe Beweise. Was waren das für Beweise?
Was his proof?
Okay, well, he sent me a picture.
Er schickte mir ein Foto.
When I was in Rügen.
Als ich damals kurz vor Weihnachten auf Rügen war, bekam ich ein Foto des Gemäldes.
I got sent an image of the painting. And I genuinely didn't know.
Ich wusste nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich war damals ja zusammen mit Rocky auf Rügen, als ich das Foto bekam. Und ich wollte glauben, dass es das Bild ist. Aber ich war unsicher. Deshalb antwortete ich, dass ich ein Foto von der Rückseite des Bildes brauche. Nicht nur von der Vorderseite. Die Vorderseite war ja identisch zu der Abbildung im Werkverzeichnis. Und deshalb wollte ich auch ein Bild vom Rahmen.
At some point. He didn't send me a picture of the back of the frame, but he said on the back of the frame.
Der Informant schickte mir dann kein Bild, aber er sagte, dass auf der Rückseite des Rahmens etwas geschrieben sei. Ich weiß nicht mehr genau was. Aber ich war mir sicher, dass Freud nichts auf den Rahmen geschrieben hatte. Das war der erste Moment, in dem ich anfing, misstrauisch zu werden. Aber ich war auch überzeugt, dass wir dem weiter nachgehen müssen.
Wir haben diese Fotos auch sehen können und ich sag's, wie es ist. Auf den ersten Blick sieht das alles legit aus.
Total. Und dazu kommt, was Andrea schon gesagt hat. Sie wollte nach all diesen Jahren der Suche auch ein bisschen dran glauben, dass es das Gemälde ist.
Parallel zu diesem Beweisfoto geht bei Andrea die Forderung nach einer Zahlung von 890.000 Euro ein.
Udo Schrake und sein Anwalt wollen unbedingt das Geld. Und Andrea bzw. die Tate gehen auch so weit, einen Escrow-Account, also ein Treuhandkonto einzurichten und dort 10.000 Euro zu hinterlegen. Das Prinzip? Schrake und sein Anwalt sehen, okay, es ist Geld da, aber sie haben noch keinen Zugriff darauf.
Außerdem wird ein Vertrag zwischen der Tate und Schrake aufgesetzt, in dem die Zahlung der 890.000 Euro zugesichert wird. Auch diesen Vertrag konnten wir einsehen. Aber bevor dieses Geld fließt, muss das Bild her, sagt Andrea Rose.
So I sent the image to the Tate.
Ich schickte das Foto zu Tate und bat sie um eine Einschätzung. Sie sind die Experten. Das Bild wurde 1952 gemalt und 1953 hatte es die Tate schon gekauft.
They had taken photos of it.
Damals hatten sie auch Fotos vom Original gemacht. Und die Aufnahmen von damals zeigten leichte Unterschiede am Rand der Kupferplatte im Vergleich zu dem Foto, das uns vom Informanten geschickt wurde. Auf dem Foto verdeckte ein Rahmen die Ränder des Bildes. Das war der Moment, in dem uns bewusst wurde, dass es sich um eine Fälschung handelt. Es wurde gefotoshoppt. Aber ich muss zugeben, es hat wirklich lange gedauert, bis ich mich davon überzeugen konnte, dass es nicht das Original war. Ich schätze, ich wollte daran glauben, dass es das Original ist.
Also am Ende doch alles nur eine falsche Fährte? Ein Weg, um an die ausgeschriebene Belohnung zu kommen?
Für Andrea Rose ist das ein wahnsinniger Rückschlag nach der ersten Aufregung und Freude.
Und ich möchte deshalb wissen, wie sie sich gefühlt hat nach dieser schlechten Nachricht. Wie hast du dich gefühlt, nachdem du rausgefunden hattest, dass es ein Betrug war?
Oh, so disappointed.
Oh, ich war so enttäuscht und fühlte mich dumm, weil ich mich hatte hinreißen lassen von der Idee, es sei das Original. Gleichzeitig war ich so froh, dass wir nichts bezahlt hatten und uns an Rockys Rat gehalten hatten, erst zu zahlen, wenn wir ein Lebenszeichen vom Kunstwerk haben. Und das, obwohl er die Tate vorher davon überzeugt hatte, ein bisschen was für die Notizbücher und das Handy zu bezahlen, auch wenn die uns am Ende nicht weitergebracht haben.
Es ist der erste Moment, in dem Andrea sich sehr ernsthaft fragt, wie verlässlich dieser Zeuge wirklich ist. Geht es nicht womöglich doch nur ums Geld?
Von der Tate gibt es auf jeden Fall keines mehr. Erst recht nicht, seit der vergleichsweise spendable Direktor Sir Nicholas Sirota nicht mehr in charge ist.
Der damalige Direktor der Tate, Sir Nicholas Sirota, zu dem ich 2015 mit der Bitte gegangen war, den Fall nochmal aufzumachen, war sehr entgegenkommend und unterstützend. Er ging dann aber, ich glaube, 2017 oder 2018 in den Ruhestand. Nach ihm wechselte die Leitung und ich arbeitete mit der neuen Direktion nicht mehr zusammen. Zu diesem Zeitpunkt war dort niemand bereit, für die Ermittlung Geld auszugeben. Sie hatten schon sehr viel bezahlt, insbesondere an Rocky. Ich war also auf mich allein gestellt. Ich hatte zwar ihre Zustimmung, aber keine finanzielle Unterstützung. Wobei ich hier betonen möchte, dass ich für nichts hierbei bezahlt wurde.
Das ist übrigens eine Frage, die ich bisher noch nie beantwortet bekommen habe. Also wie viel bekommen eigentlich diese Kunstdetektive der ersten Liga, so ein Rocky zum Beispiel?
Na, da wollte Andrea mir jetzt auch keine genaue Summe nennen. Sie meinte, dass der Tagessatz jetzt gar nicht mal so exorbitant hoch war. Es waren nur einfach viele Tage.
Verstehe. Und Andrea hat ja gesagt, sie hat gar nichts dafür bekommen, ne?
Ja, genau. Bei ihr ist es eher die Zeit, die einfach draufgegangen ist. Sie wurde jetzt nicht wegen irgendwelcher Versicherungsfragen bezüglich des Bildes belangt oder hat ja viel Geld für Beweismittel ausgegeben.
Okay. Wir können also festhalten, Udo Schrake und sein Anwalt haben das gestohlene Gemälde nicht. Denn sie haben ja versucht, mithilfe eines gefälschten Beweises an noch mehr Geld von der Tate zu kommen.
So, und das ist jetzt der Moment, in dem wir auch mit René Allange vom LKA Berlin Abteilung Kunstdelikte über genau den Vorgang sprechen wollen.
Ja, wobei so richtig darüber sprechen konnte er ja nicht, weil diese Sachen nicht in seinem, ich sag mal, Revier stattgefunden haben, sondern von seinen Kollegen von der Staatsanwaltschaft in Potsdam bearbeitet wurden. Potsdam, weil dort Schrakes Anwalt seine Kanzlei hat.
Und ihr kennt ja René, der ist dann sehr vorsichtig mit Aussagen über Ermittlungen, die er nicht selbst geführt hat.
Da gab es Versuche, die Tate-Galerie um einen Geldbetrag zu erpressen. Im Gegenzug könne man wohl oder haben die Erpresser angeboten, das gesuchte Kunstwerk zu liefern. Da gab es damals auch sehr intensive Ermittlungen, die, sag ich mal, sowohl hier bei uns in Berlin geführt wurden, als auch bei der Staatsanwaltschaft in Potsdam. Im Ergebnis konnten wir aber nachweisen, dass die Erpresser tatsächlich gar nicht über das Bild verfügten und das nur vorgaben. Wenn also jemand etwas anbietet, was er gar nicht hat und dafür auch einen Geldbetrag fordert, dann ist man sehr schnell auch in anderen Tatbeständen drin. Das heißt, es gab damals Ermittlungen wegen Betruges und Erpressungen. Aber da kann ich dann leider nicht so sehr viel zu sagen.
Ja, zum Glück haben wir aber noch was dazu zu sagen.
Und zwar, dass am 7. März 2016 das Amtsgericht Potsdam sowohl Udo Schrake als auch seinen Anwalt wegen Erpressung für schuldig erklärt.
Es werden Geldstrafen verhängt und auch eine Gefängnisstrafe angedroht. Dazu kommt es aber zumindest bei Udo Schrake nicht mehr.
Der setzt sich nämlich schon vor dem Urteilsspruch in die Türkei ab.
An dieser Stelle der Geschichte scheint sich für uns das Blatt gewendet zu haben. Der Verdächtige, der Künstler Heinrich Faust, wirkt gerade eher wie ein Opfer, angeschwärzt und überfallen vom vermeintlichen Zeugen Udo Schrake, der jetzt selbst zu einem Verdächtigen geworden ist.
War es alles nur ein Fake von Schrake, um an Geld zu kommen? Auch bei uns werden die Zweifel größer. Aber gleichzeitig muss das eine ja nicht das andere ausschließen.
Nur weil Udo Schrake sich kriminell verhält, ist der eigentliche Verdächtige für den Diebstahl des Bildes, Heinrich Faust, nicht automatisch unschuldig. Denn er hat ja Kommentare abgegeben, die ihn zumindest in die Nähe der Tat bringen.
Wir wollen es genau wissen. Und deshalb habe ich mich in guter alter Kunstverbrechen-Reporter-Manier letzten Sommer auf den Weg nach Rügen gemacht.
Ja, wären wir mal gleich zusammengefahren, dann wäre das Ganze vielleicht nicht ganz so dramatisch abgelaufen.
Ja, I wish. Ihr habt ja schon im Intro gehört, wie wir über eine Galerie auf Rügen, mit der Faust mal zusammengearbeitet hat, an seine Adresse gekommen sind. Zumindest an seine ungefähre Adresse.
Und was ist dir so durch den Kopf gegangen? Also damals, bevor du rein bist in die Wohnung?
Boah, ich hatte ehrlich Angst. Mhm. Und das kannte ich von meinen Reporteraufträgen vorher nicht. Ich meine, komm, also NDR Kultur, da hat man meistens jetzt nicht so super gefährliche Einsätze. Aber diese Aussage vom Galeristen vorher, dass der Mensch, den ich da aufsuchen will, ihm womöglich auflauern würde, wenn er die Adresse verrät, und dass der gewalttätig werden könnte, wenn ich die Sache mit dem gestohlenen Bild anspreche, das war schon extrem unangenehm.
Ja, und dann wusstest du aus den Akten ja schon einiges über ihn. Da war die Rede von intensivem Drogenkonsum. Mhm. Und an anderer Stelle war auch vermerkt, dass es um häusliche Gewalt gegen seine Ex-Frau gegangen sein könnte.
Yep. Aber dann dachte ich eben auch, ey, ich will dieses Bild finden. Und um ehrlich zu sein, dachte ich auch, komm, der müsste jetzt 70 sein oder so. Den packe ich.
Tom, ganz neue Seite von dir.
Ist ja auch völliger Quatsch. Aber diese Fragen, also hat er zum Beispiel eine Waffe? Hat er Betäubungsmittel bei sich? Also spätestens nach diesem Überfall auf ihn wäre das ja auch kein komplett unrealistisches Szenario.
So, und ich glaube, wir haben das mit der Spannung jetzt ausgereizt. Los, erzähl, wie du rein bist.
Okay. Ich gehe also vorsichtig das Treppenhaus hoch. Und in der Tür der Wohnung im Dachgeschoss wartet ein hagerer Mann mit rabenschwarzen, halblangen Haaren. Er ist leicht nach vorne gebeugt und er hat einen stechenden Blick. Heinrich Faust.
Moin.
Moin.
Tom Stillenburg von NDR Kultur.
Moin.
Ich mache eine Reportage.
Komm mit.
Wir haben die Stimme von Faust, genau wie seinen Namen hier, verfremdet.
Seine echte Stimme ist recht tief. Das hat wohl auch etwas mit einem Schlaganfall zu tun, den er mal erlitten hat.
Ja, und du hast mir ja schon einige seiner O-Töne so vorher vorgespielt. Versteht man also auch ohne technische Verfremdung teilweise sehr schwer?
Definitiv. Er nuschelt manchmal so ein bisschen. Bleibt ihr, liebe Hörer, da bitte bei uns. Wir werden nämlich immer wieder Teile der verfremdeten Originaltöne inhaltlich zusammenfassen.
Gut, dann gehen wir mal rein.
Okay. Was mich direkt nervös macht, er schließt sofort hinter mir die Tür ab, als wir in die Wohnung gehen. Und was ich auch im ersten Moment eher beunruhigend finde, er stellt relativ wenig Fragen, was ich hier machen würde. Ich habe zwar gesagt, dass ich eine Reportage für den NDR machen würde und ob es okay sei, dass ich das Mikro mitlaufen lasse. Ja, ist okay, hat er gesagt. Aber die erste Frage ist dann erstmal eine andere.
Welches Sternbild sind Sie?
Sternbild?
Moment.
Er fragt mich hier, welches Sternzeichen ich sei, weil man deswegen wohl aufs Temperament zurückschließen könnte. Und er ist dann auch ganz erfreut über meine Antwort, Löwe, denn er sei am ersten Tag der Jungfrau nach dem Löwen geboren.
Der gibt die Richtung eurer Unterhaltung schon mal ganz gut vor.
Ja, es ist danach auch so, das kann man schon mal sagen, ich habe keine wirkliche Kontrolle über den Verlauf des Gesprächs. Das ist für uns Reporter immer eine unangenehme und auch sehr ungewohnte Situation. Denn Heinrich Faust, der springt gefühlt ständig zwischen seiner künstlerischen Welt und, ich sag mal, klaren Momenten. Zuerst zeigt er mir auf jeden Fall ein bisschen wirr seine Kunstwerke, die überall in der Wohnung verteilt sind.
Hier ist das sind die ägyptischen Götter, Anubis, Tod, Bayef.
Und das hier, also er hat ägyptische Götter gemalt, so Anubis und solche Sachen. Als nächstes zeigt er mir seine Entwürfe für Bilder und spricht davon, dass er darin die Farbe des Himmels extrahieren wollte und dass ich jetzt mal beurteilen soll, ob ihm das gelungen sei. Und dabei soll ich bitte auch vorsichtig sein und nicht gegen die Kiste treten, wenn es geht.
Ja, ich mache aus dem Himmel. Nur extrahiere ich die Farbe.
Du bist mit sehr wachen Augen durch die Wohnung gelaufen.
Ja, absolut. Es war wie ein Fiebertraum. Mhm. Die Wohnung selbst ist eher klein. Zwei Zimmer, Bad und Küche. Die Fenster sind fast alle mit dunklem Stoff verhangen. Es riecht unglaublich stark nach Marihuana. Und überall stehen und liegen Bilder, Collagen. Und ich scanne natürlich die ganze Zeit die Räume nach diesem kleinen Bild von Lucian Freud. Also ich suche die ganze Zeit nach Bacons Kopf. Und gleichzeitig versuche ich aber dann auch noch, Faust im Blick zu behalten. Er zeigt mir als nächstes jetzt erstmal ein paar Zeichnungen von sich und erzählt, wie die entstanden sind.
Am 6. Dezember letzten Jahres, Sie hätten mich heute nicht sprechen können.
Faust erzählt mir von einem dramatischen Unfall, der ihm am 6. Dezember 2022 passiert sein soll. Für ihn war dieser Unfall wohl ein kreativer Schub. Er sei damals mit jemandem unterwegs gewesen, um Gras zu holen, also Cannabis. Der Fahrer sei eingeschlafen. Und das Auto sei dann aber nicht gegen einen Baum geprallt, obwohl dort viele Bäume waren, sondern hinter einem Parkplatz einen Meter die Böschung runtergestürzt. Dann hätten sich die beiden aus dem Auto gerettet und drei Stunden später habe Faust alleine zu Hause Zeichnungen gemacht. In der vierten Stunde habe er sie schon gerahmt und seitdem male er wie besessen.
Ihr hört das jetzt also wegen der Verfremdung nicht so gut, aber Torben klingt in diesem Gespräch an der Stelle schon ja, ziemlich angespannt, würde ich mal sagen. Also ich merke es dir auf jeden Fall an.
So. Ja, wir verbringen ja nun auch relativ viel Zeit gemeinsam im Büro. Ich versuche das in der Situation bestmöglich zu überspielen, aber ja, ich bin ziemlich angespannt, obwohl Faust ehrlicherweise mir gegenüber erstmal relativ offen und nett wirkt. Und auch in den Umgangsformen ist er erstmal total höflich. Er bietet mir nämlich was zu trinken an.
Ja, ich kann Ihnen auch Tonic-Wasser anbieten.
Ich sag dann, dass ich das ganz lieb finde, aber dass ich schon was getrunken habe. Und auf dieses kleine Wort lieb, da steigt er nochmal ein.
Aber ich bin nur lieb, ich bin auch ganz krass abgeneigt, abgewandt von einem Unfug.
Nachdem er mir also dieses Tonic Water angeboten hat, sagt er, schön, dass ich gesagt habe, dass es lieb von ihm sei. Aber ja, er sei nicht nur lieb, sondern auch ganz krass abgeneigt und abgewandt von allem Unfug.
Ja, und der spannende Teil des O-Tons ist also nicht, was er dir zu trinken anbietet, sondern eben dieser zwiespältige Charakter, den er selbst beschreibt, also krass lieb und dann krass abgeneigt. Das bestätigt, was wir so in den Akten gelesen und auch in anderen Gesprächen gehört haben.
Yep. Und zwischendurch haut er dann auch einfach mal solche Sachen raus.
Ich habe Gewissheit darüber, dass ich das tun muss.
Gewissheit. Dieses Wort wiederholt er immer wieder. Er habe Gewissheit darüber, was er tun müsse. Die Gewissheit trage ihn und deshalb könne er auch alles aushalten. Aber er spricht auch von der Hölle, die er aushalten muss, um Schönheit zu schaffen. Zu 50% sei dieser Schaffensprozess Hölle und dann sei es alles absolut eruptiv und produktiv.
Ja, Künstler halt, ne?
Ja, definitiv. Als nächstes zeigt er mir einen Gedichtband, bei dem er quasi passend zu bestimmten Gedichten anderer Künstler kleinere Illustrationen gemalt hat.
Kommen Sie mal her. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Löwe, kommen Sie her.
Ja, ich übersetze mal wieder. Löwe, kommen Sie her, sagt er da zu mir und zeigt mir ein Gedichtband von Arthur Rimbaud. Er beginnt vorzulesen. Der Poet macht sich sehend durch eine lange, gewaltige und überlegte Zügellosigkeit aller Sinne. Und dann gibt er mir das Buch und ich soll ein bisschen weiterlesen. Nicht fragen, einfach lesen, fügt er noch hinzu. Das Klicken, das ihr da im Hintergrund hört, das ist übrigens das Feuerzeug, mit dem er sich den nächsten Joint anzündet.
Immerhin, das ist ja mittlerweile legal.
Fair enough. Ich bin da auch entspannt vom Ding her, aber es hat jetzt nicht unbedingt dabei geholfen, dass ich mich besser konzentrieren konnte bei unserem Treffen.
Absolut. Oh Gott, das wäre die Hölle für mich.
Wir setzen uns als nächstes an seinen Schreibtisch. Ein alter Tisch aus dunklem Holz, auf dem ein riesiger Bücherstapel steht und der sonst übersät ist mit Buntstiften und Pinseln. Faust erwähnt dann in einem Nebensatz West-Berlin. Und da gehe ich natürlich direkt rein und frage, ob er daherkomme, also aus West-Berlin.
Nein, ich war ungefähr 25 Jahre in Berlin. 20 Jahre hinter einer Mauer in West-Berlin.
Und wie ist das dann in Berlin weitergegangen für Sie?
Ja, da habe ich überlegt, nach Ost-Berlin jeglichen kulturellen Kontakt auch zur westdeutschen Botschaft. Da ging ich einen aus, obwohl der Polizist stand, die dachte, ich wäre Mitglied bei denen. Und der Kulturattaché damals kam er mal persönlich in Prenzlauer Berg mit dem Auto, die Straße hinter sich. Da hatten wir für wann öfters Essen und so. Ich habe damals 5000 Hände gezeichnet, wo mein Freund, der hat nur so gelesen und der Hand gehalten. Und ich habe es gezeichnet, an so einem Tisch. Ich habe auch gekocht für ihn. Und er hat ein besetztes Haus aus Berlin, 1973, 1974.
Das klingt wild.
Ja, ist auch wild.
Okay, es war jetzt auch ein bisschen durcheinander, aber ich fasse nochmal zusammen. Er habe erst 5 Jahre in Ost-Berlin und dann 20 in West-Berlin gelebt. Aber schon in Ost-Berlin hätte er intensive Kontakte zur westdeutschen Botschaft gehabt. Er sei dort ein- und ausgegangen. Und dann erzählt er von einem Kulturattaché der westdeutschen Botschaft, der im Prenzlauer Berg, also in Ost-Berlin, mit seinem Auto und der Stasi im Schlepptau ständig unterwegs war. Kleiner Cliffhanger, diese Story hat mich nicht losgelassen und ich habe genau diesen Kulturattaché aufgetrieben. Aber erstmal geht's bei Faust im Gespräch mit Torben um die Hände, die er damals ständig gezeichnet hat. 5000 waren es, sagt er. Und das mit den Händen, das haben wir in den Polizeiakten auch gelesen.
Exakt. Und ich kreise da ehrlicherweise auch wieder so ein bisschen um das eigentliche Thema herum, da ich ihn jetzt auch nicht verschrecken wollte. Spannend wird es aber, als er dann auf die neue Nationalgalerie zu sprechen kommt.
Ich habe einen Freund gehabt in Berlin.
Er erzählt mir hier von einem Freund in Berlin, einem Libanesen, wie er sagt. Der sei ein Musikgenie und er wolle ihn nach Rügen holen. Plötzlich spricht er dann aber von der neuen Nationalgalerie und dass er da unbedingt nochmal hin möchte.
Da wollen Sie noch ausstellen?
Nein, da habe ich enorm viel studiert.
Nein, ausstellen möchte er da wohl nicht. Er habe da aber enorm viel studiert und möchte da einfach jetzt nochmal durchgehen, um sich auch selber zu überprüfen, ob er als Künstler denn wirklich gut sei. Denn das sehe er sofort. Und dann erzählt er, dass er als junger Mann in der DDR zur Armee gegangen sei, alles gemacht habe, um zur Kunsthochschule zu kommen. Es soll 100 Bewerber und nur 5 Studienplätze gegeben haben. Alle hätten aber gewusst, dass er einen davon habe. Ja, und dann sei die Stasi gekommen und er sei nicht zum Studium zugelassen worden. Dabei hätte er doch die Gewissheit gehabt mit 21 Jahren, dass er alles leisten kann, was er sich vornehme.
Aber spannend ist, dass er von selber drauf kommt, dass er von selber die neue Nationalgalerie erwähnt. Da sitze ich ganz aufrecht jetzt hier.
Ja, aber auch da irgendwie keine Chance auf so einen richtigen Deep Dive. Faust schweift sofort wieder ab und kommt dann mit so einer Aussage wie der folgenden, bei der ich irgendwie echt nicht anders sagen kann, das klingt wie von einem Wahnsinnigen und einem Genie zugleich.
Über eine Seil gehen, in der Gewissheit, dass es kein Netz umgibt. Und in der Gewissheit, das zu können.
Ich fasse mal wieder zusammen. Er spricht da wieder von der Gewissheit. In dem Fall die Gewissheit, über ein Seil gehen zu können, wenn man weiß, dass unten kein Netz sei. Wenn man Gewissheit habe, dann soll man das auf jeden Fall tun. Und er beschreibt sich dann als eine Art Seiltänzer. Nie habe er sich irgendwo eingegliedert in ein Kollektiv. Er könne sich nicht vorstellen, sich etwas sagen zu lassen auf einem Gebiet, auf dem er zutiefst Bescheid wisse.
Jemand, der Unsinn verbreitet, da bin ich geneigt, das zu sagen.
Haben Sie sich damit auch mal Feinde gemacht?
Ja.
Und mit dieser Haltung habe er sich natürlich auch Feinde gemacht.
Vorsicht.
Aber wenn man vorsichtig, strategisch und politisch wird, ist Faust überzeugt, dann sei man für die Kunst verloren.
Ich weiß, was man ist verloren.
Aber kann man jetzt auch in mehrere Richtungen interpretieren, ne? So Seiltänzer, wer sind die Feinde?
Definitiv, bei mir sind da auch sofort mehrere Bilder im Kopf aufgegangen. Ehrlicherweise auch bei der folgenden Aussage hier.
Für die Leute, die keine Bildung haben.
Faust erzählt hier von Menschen, die Kunst kopieren und mit der Polizei zu tun haben und die ihm einiges erzählt haben.
Ich kann auch alles kopieren, wenn ich möchte.
Und er sagt, er könne auch alle Großen kopieren. Giacometti oder Michelangelo oder was auch immer man wolle. Und er habe das auch schon gemacht.
Oder Modigliani. Einfach zu zeigen von Modigliani auf Originalpapier.
Und dann fällt der Name Modigliani, ein alter Bekannter bei Kunstverbrechen. Auch den könne er kopieren auf Originalpapier. Aber er schreibe dann zumindest auf der Rückseite seinen eigenen Künstlernamen drauf.
Nett von ihm, aber da habe ich jetzt auch noch keine Kopien rumstehen sehen in der Wohnung. Wir gehen deshalb jetzt lieber nochmal zurück zu was Handfestem. Faust erzählt mir nämlich als nächstes, wirklich komplett aus der Kalten, von dem Überfall auf ihn.
Ich bin in der Kapelle überfallen worden. Von zwei schwarz-maskierten Männern. hardcore behandelt worden, mit Panzerband umwickelt worden. Nur ein bisschen Atem ist frei gewesen und die wussten nicht, dass ich ihn noch sehen kann.
Zwei schwarz maskierte Männer hätten ihn in der Kapelle, von der wir ja auch schon viel gehört haben, überfallen und ihn gefesselt, ihn mit Panzerband umwickelt und nur durch einen kleinen Schlitz habe er noch etwas sehen können.
Und Erschöpfungsversuche mit meinem Bett. Und dann haben sie mir gedroht, meine Arbeit zu vernichten. Da habe ich gesprochen, zum ersten Mal ganz laut.
Er spricht von Erstickungsversuchen auf seinem Bett und dass die beiden ihm gedroht hätten, seine Arbeiten zu vernichten. Da habe er dann aber zum ersten Mal widersprochen und mit den beiden gekämpft.
Dann war ich auf der Erde und die haben mich gefesselt.
Das war ja dann schon der Moment, in dem das Gespräch quasi von allein in die Richtung gewandert ist, in der du es haben wolltest. Also hat er etwas mit dem gestohlenen Freud zu tun?
Ja, genau. Und deshalb habe ich das Angebot auch dankend angenommen und bin thematisch nochmal kopfüber reingegangen und habe ihn gefragt, was denn die beiden schwarz maskierten Männer von ihm wollten.
Ja, das ist richtig spannend, dass das läuft. Das ist richtig spannend. Ich bin jemand, der so gestrickt ist seelisch, dass er kein Geld möchte oder die falsche Anerkennung oder so. Ich möchte eigentlich nur die aufrechte...
Faust erzählt hier, dass er kein Geld haben möchte und damit, in Anführungszeichen, falsche Anerkennung, sondern er will aufrechte Zuneigung. Er erzählt dann von der Belohnung für das Bacon-Porträt von Lucian Freud, das in West-Berlin gestohlen wurde.
Es gibt eine Belohnung auf ein Bild von Francis Bacon, das er Lucian Freud in London geschenkt hat. Als er noch lebte, so groß auf Kupfer gemalt. Das wurde 1988 oder so, in West-Berlin geschult. Und der Einzige, nicht damals, sondern erst 2015, wollten Kriminelle damit Geld verdienen.
An das Jahr, ob jetzt 87 oder 89, erinnere er sich nicht mehr genau, aber an die 300.000 D-Mark Belohnung. Und dass im Jahr 2015 Kriminelle damit Geld verdienen wollten. Die hätten ihn überfallen, vorher eine Woche beobachtet, aus einem Fiat heraus. Sie seien von der Stasi gewesen oder hätten zumindest einen Stasi-Background. Sie wären schwarz gekleidet gewesen, professionell, perfekt nennt er sie. Für das Handy und das Buch, das sie bei ihm gestohlen hätten, sollen sie 150.000 Euro verlangt haben. Einer der beiden sei dann in die Türkei geflüchtet. Den habe er erkannt. Das sei ein Stasi-Onkel aus der DDR gewesen, der gedichtet habe und dann in West-Berlin mit seinen Gedichten zu Faust gekommen sei. Er aber wollte nichts von ihm wissen. Fausts Frau, die habe ihn aber gekannt. Mit ihr hätte er damals in einer großen Wohnung in West-Berlin gelebt. Faust sagt selber, dass er zwar ein bisschen Kuddelmuddel erzählen würde, aber dass man die gesamte Geschichte eigentlich verfilmen müsste.
Und, ja, ich erzähle ein bisschen Kuddelmuddel, aber ich möchte eigentlich, muss man das Ganze sagen und filmen.
Heinrich Faust bringt, ihr habt es gehört, da einige Daten und Fakten durcheinander. Er wirkt etwas zerstreut, aber wichtig ist diese Aussage.
Ich habe dieses Bild noch nie berührt, das würde ich dazu sagen.
Also unterm Strich, er bestätigt den Überfall, aber gleichzeitig sagt er auch, dass er das Bild, Lucian Freuds Porträt von Francis Bacon, nie berührt habe.
Ja, wobei bei mir im Kopf dann direkt auch wieder Kino losging, dass das jetzt auch eine clevere Masche sein könnte, um zu sagen, dass er das Bild nicht gestohlen hat. Er könnte aber ja trotzdem in Besitz des Bildes gewesen sein.
Uff, das ist eine Schleife jetzt, aber es ist natürlich ein Verdachtsfall.
Ja, von Handfestem her finde ich jetzt zumindest noch einen Punkt wichtig, den Faust in Zusammenhang mit dem Überfall erzählt hat.
Wie haben Sie sich denn damals befreit eigentlich, wenn die Sie so gefesselt hatten?
Nachdem ich an der Statur, an der Art und Weise zu reden, mit Handschuhen, schwarzen Handschuhen, habe ich trotzdem erkannt, wer das ist. Alles. Dann hatte ich Gewissheit darüber und dann habe ich vollkommen erfasst, dass sie nur spekulieren. Und dass das blöde Kriminelle sind. Und ich hasse wirklich das Kriminelle, den kriminellen Geist. Das sind alles die Leute, die faul sind, sich zu bilden. Wenn man sich bildet, muss man moralisch sein. Und das sind die Kriminellen nie.
Also er wusste damals schon, dass Udo Schrake ihn wohl überfallen hat und dass der sich in die Türkei abgesetzt hatte.
Genau, Udo Schrake, ihr erinnert euch, der Zeuge, der sich 2002 bei der Polizei in Berlin gemeldet hatte und Faust als Verdächtigen ins Spiel gebracht hat. Dessen Namen haben wir natürlich auch genau wie Faust verändert.
Aber Faust sagt hier ja sehr deutlich, dass das blöde Kriminelle waren und dass er alles Kriminelle hasse. Das seien alles Leute, die zu faul seien, sich zu bilden. Wenn man sich bilde, muss man moralisch sein und das seien die Kriminellen nie.
In unserem Gespräch bleibt es danach noch für eine weitere gute halbe Stunde eine eher wirre Unterhaltung. Er kommt zwar immer wieder auf die Sache mit dem Überfall zu sprechen, er erwähnt auch Andrea Rose und Rocky, aber zu keinem Zeitpunkt ist es mir mehr möglich, ihn nach dem Verbleib des Bildes zu fragen, beziehungsweise da eine straighte Antwort zu bekommen. Dazu kommt dann das ja, passiv bekifft sein und ich finde, man hört das auch ziemlich gut, wie durch ich bin, nachdem ich das Haus von ihm verlasse.
Alter Schwede. What the fuck? Also, ich habe mich in der Wohnung versucht umzugucken und habe nichts gesehen. Ich konnte nicht ganz alle Räume checken. Der Mensch wirkt, ja, schizophren, springt sehr, hat einen sehr großen Joint geraucht, während wir geredet haben. Und ja, das war wirklich mal eine Begegnung der dritten Art.
Nach dem ersten Kontakt mit Heinrich Faust sitzen Torben und ich zusammen und sind auf der einen Seite stärker verunsichert, was seine Beteiligung an der Tat angeht.
Und andererseits lässt es uns einfach keine Ruhe, dass unterschiedliche Quellen es für durchaus realistisch halten, dass er etwas damit zu tun haben könnte. Aber hier reden wir eben von Circumstantial Evidence und keinen Hard Facts.
Und deshalb tauchen wir ein weiteres Mal in die Akten zu dem Fall ab.
Faust hatte in seinem Gespräch behauptet, dass er Udo Schrake nur wenige Male in seinem Leben getroffen hatte. In den Aussagen von Schrake bei der Polizei ist hingegen die Rede von einer innigen Freundschaft.
Eine Verbindung zwischen den beiden ist laut Akten eine Frau namens Katharina Scherif. Auch diesen Namen haben wir für den Podcast verändert.
Sie soll in den 80ern sowohl mit Schrake als auch mit Faust eine Beziehung gehabt haben.
Wir recherchieren, dass sie in den 90ern nach Schweden umgezogen ist. Und wir finden auch eine Telefonnummer. Aber niemand geht ran.
Wir schreiben ihr mehrere Mails an unterschiedliche Adressen. Ich finde schließlich einen schwedischen Journalisten, der wohl mal mit ihr in Kontakt gestanden haben soll. Ich frage ihn, ob er unsere Bitte nach einem Interview mit Katharina Scherif an sie weiterleiten kann. Von ihr bekommen wir aber keine Antwort.
Was ihr euch sicher schon gefragt habt nach all dem, gelinde gesagt, verdächtigem Verhalten, das der vermeintliche Zeuge Udo Schrake an den Tag gelegt hat: Warum redet ihr nicht mal direkt mit ihm und fragt ihn, was nun wirklich an dieser Geschichte dran ist, dass er das Bild gesehen hat in Heinrich Fausts Berliner Wohnung im Jahr 1988?
An der Stelle mal lieben Gruß an alle Menschen, die diese Art des Storytellings bei True Crime Podcasts wahnsinnig macht.
Wir wollten tatsächlich mit Udo Schrake sprechen und auch die Berliner Polizei, genauer gesagt unser Kunstkommissar René Allange wollte das. Nur leider gibt es da ein Problem, erklärt uns René.
Im letzten Jahr gab es wieder eine Entwicklung in diesem Fall. Da haben wir erfahren von einem Tod oder von dem Tod des wichtigsten Zeugen in dem Verfahren, nämlich derjenige, der damals ganz konkret den Überfallenen ja auch benannt hatte, einer Beteiligung an dem Diebstahl. Und auf einmal erlangten wir Kenntnis davon, dass dieser Mann verstorben sei. Und wie es so typisch ist für diesen Fall, nicht so einfach, wie es in allen anderen Sachen ist, sondern er ist im Ausland verstorben, also ganz konkret in der Türkei. Hätte er einen Suizid, also einen Selbstmord begangen. Und wir hatten einige wenige Unterlagen über den offiziellen Weg dazu bekommen, Man konnte dann Zeitungsmeldungen noch einsehen in türkischen Medien, die über diesen Selbstmord dort berichtet haben.
Bei der Recherche sind auch wir auf einen kurzen Zeitungsartikel aus der Türkei gestoßen, in dem vom Tod des Deutschen die Rede ist.
Für René ist diese Meldung damals ein herber Rückschlag.
Er war der wichtigste Mann gewesen. Er hat diese Verbindung letztendlich hergestellt. Er will dieses gestohlene Gemälde gesehen haben. Es wäre für uns von immenser Wichtigkeit gewesen, diesen Mann wirklich live nochmal anzuhören, sich einen Eindruck zu schaffen, ob die Äußerungen stimmen. Wir suchen ja natürlich immer nach Täterwissen auch, was jetzt nicht in der Öffentlichkeit bekannt ist. Und diese Möglichkeit, die gab es einfach nicht mehr, weil der Mann tot ist.
Tja, also wieder eine Sackgasse.
Bis zu einem Tag im September 2023.
Wenn ihr das moderiert und sagt, darüber kann ich nicht reden, könnt ihr das ja gerne so machen. Aber ich kann es halt nicht sagen. Ne?
Lenore und ich hatten gerade mal wieder eine Spur im Fall verfolgt. Eine Kontaktperson, die mit Schrake zu tun gehabt haben soll.
Als sich eines Abends René bei mir meldete, der Text ist nicht wortgetreu, aber ihr werdet verstehen, warum mir in meinem Büro im NDR heiß und kalt geworden ist, als ich die Nachricht gelesen habe. Hallo, liebe Lenore. Ich habe noch mal eine Abfrage bei uns im System gemacht und anscheinend wurde vor wenigen Wochen versucht, ein Konto zu eröffnen und zwar mit dem Personalausweis von Udo Schrake. Und das war der Moment, in dem es auch von René hieß, so, jetzt ist mal kurz Stopp bei euren Recherchen, denn jetzt müssen wir die Polizei noch mal ermitteln.
Denn Udo Schrake könnte noch am Leben sein. In der nächsten Folge von Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf.
So, I thought, well,
ich bin mir sicher, dass es sich lohnt, dem nachzugehen. Deshalb bin ich in Berlin.
Which is why I'm here in Berlin, because it's only for that purpose.
Und dann nehmen wir nochmal all unseren Mut und unsere Kraft zusammen und
wir machen uns noch einmal auf den Weg zum Verdächtigen auf Rügen.
Das war Der Verdächtige, die vierte Folge von Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf. In einer Woche geht es weiter mit Teil 5, Der Zeuge.
Damit ihr keine der kommenden spannenden Folgen verpasst, abonniert Kunstverbrechen, am besten in der ARD Audiothek.
Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns gern auch, wo ihr könnt, positive Bewertungen da und erzählt euren Freundinnen und Freunden von uns. Dafür schon jetzt vielen Dank.
Ihr könnt uns auch schreiben an kunstverbrechen@ndr.de. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Autoren und Hosts von Kunstverbrechen sind wir, Lenore Lötsch und Torben Steenbuck.
Die Redaktion machen Juliane Bergmann, Alexandra Friedrich und Christiane Glas.
Produktion, Musik und Sounddesign Oleg Tjulenev.
Ausführender Produzent NDR Kultur Stefan Fort.
Mit Unterstützung von Birgit Labs, Tom Holste, Jonas Kühlberg, Helena Schwar, Julia Kaiser, Franziska Diekmann, Jörg Hanke und Vanessa Wohlrath.
Kunstverbrechen. Die Suche nach Bacons Kopf ist ein True Crime Doku Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.
Und hier noch ein Podcast-Tipp für True Crime-Fans. Wisst ihr eigentlich, was die Mafia in Deutschland so treibt? Warum Zitronen im 19. Jahrhundert zum Aufstieg der Mafia geführt haben? Und was es mit der Todesroute zwischen Mannheim und Sizilien auf sich hat? Das finden Stefan Orner und Helena Piontek im Podcast Mafialand, die deutsche Spur, auf ihrer Reise von Mannheim nach Sizilien heraus. In vielen Gesprächen und Treffen mit Mafiajägern, der deutschen Polizei und Hinterbliebenen von Opfern der Mafia zeigt sich ein Bild des Schreckens. Die Mafia ist aktiver denn je in Deutschland. Und was macht die Polizei? Mafialand, die deutsche Spur, gibt es in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.